Inforadio Podcast.
Die Aussage wird nicht jeder teilen, aber wir hatten wirklich Glück mit dem letzten Winter. Er war nicht so streng wie der davor, wir hatten viele Sonnentage, nur der Wind enttäuschte als Stromlieferant. Die Stromversorgung ist jedenfalls infolge der Abschaltung von 8 Kernkraftwerken nicht, wie von manchen befürchtet, zusammengebrochen. Energiewende zwischen Ideal und Realität, ein Gespräch zu diesem Thema können Sie heute noch einmal hören. Ein Ex-Stromboss zur Energiewende, noch dazu ein Freund klarer Worte. Diese Seite kommt heute zu Wort. Mein Gast war im Februar Professor Dr. Utz Claßen. Er wurde 1963 in Hannover geboren, Abiturnote rechnerisch 0,7 und das mit wenig Arbeitsaufwand, wie er sagt. Studium in Hannover und Oxford, danach Managerkarriere, herausragende Stationen waren die Sanierung der spanischen VW-Tochter Seat und Vorstandschef des drittgrößten deutschen Energieversorgers Energie Baden-Württemberg, NBW. 2010 war er für nur 74 Tage Chef von Solar Millennium, einem Spezialisten für solarthermische Kraftwerke, der Ende 2011 Insolvenz anmeldete. Es hat damals auch viel Kritik an ihm gegeben, die jetzt nicht mein Thema ist, denn vieles davon ist auch gerichtlich in seinem Sinne geklärt worden. Professor Claßen lehrt an der Uni Hannover und an einer Business School und er führt seine Firma für Medizintechnik. Zuletzt schrieb er einen Roman, Atomblut, Thema Energiewende, erschienen bei Econ. Ich fragte Professor Claßen, fleißig, emsig, engagiert, knallhart, workaholic. Was gefällt Ihnen davon am besten, um sich als Typ Mensch zu beschreiben?
Mein Wahlspruch ist ja Wahrheit, Klarheit, Konsequenz. Und insofern kann ich mich mit dem, wie Sie das beschrieben haben, schon ganz gut identifizieren.
Man hat, lese ich bei Wikipedia, Sie auch einen neoliberalen Apologeten genannt, also Sie entsprechend kritisiert. Und der Spruch, lieber Rambo als Bambi, ist auch von Ihnen.
Ich wurde damals von einem Politiker, der inzwischen nicht mehr Politiker ist, aber wieder aktiver Politiker werden möchte, mit diesem Begriff Rambo gekennzeichnet. Ich habe diesen Politiker übrigens nach seinem Ausscheiden aus dem Ministeramt dann bei NBW eingestellt, weil ich liberal bin, wie Sie zu Recht beschrieben haben. Wenn Rambo für Ehrlichkeit, für Klarheit, für Wahrheit steht, dann kann ich mich damit identifizieren. Mit dem gewalttätigen Aspekt kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Aber es ist völlig richtig, den Spitznamen als Rambo muss man sich erarbeiten. Und ich glaube, für einen Manager ist es eher akzeptabel, auch wenn das zweideutige Konnotationen wecken kann, als Rambo bezeichnet zu werden, denn als Bambi.
Mich interessiert ja jetzt auch nicht Ihre Vergangenheit als Sanierer. Es geht um die Energiewende. Klimawandel, wie denken Sie darüber?
Ich glaube, der Klimawandel ist eines der größten Probleme und eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Über die Ursachen, das erleben wir tagtäglich, wird gestritten. Aber ich glaube, eines kann man sagen, die Erwärmung unseres Planeten ist statistisch signifikant. Das ist auch die überwältigende Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es so ist, dass der Klimawandel mehrheitlich Menschen gemacht ist. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, es muss nicht so sein, aber es kann so sein, dann haben wir gegenüber unseren Kindern, Kindeskindern und allen nachfolgenden Generationen die Verpflichtung, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und deshalb ist für mich der Klimaschutz eine der größten Aufgaben im globalen Maßstab, die wir überhaupt haben.
EnBW hat vor dem Aus für 8 Atommeiler die Hälfte seines Stroms aus Kernkraft erzeugt. Die 4 Stromriesen haben satte Gewinne aus abgeschriebenen Kernkraftwerken gezogen. Und doch waren Sie der Meinung, dass jahrelange Taktieren der Stromkonzerne, das jahrelange taktische Kalkül, nämlich auf eine schwarz-gelbe Koalition zu setzen, die die Laufzeiten der Kernkraftwerke dann wieder verlängern würde, sei falsch. Wie erklären Sie uns Ihre Haltung?
Also ich bin in der Tat der Überzeugung, dass die Branche ein Opfer ihrer eigenen politischen Taktiererei und ihres eigenen Lobbyismus geworden ist. Wo ich immer während meiner Amtszeit bei NBW eine andere Meinung hatte als viele andere Kollegen anderer Unternehmen, war das folgende. Ich habe immer gesagt, Energiepolitik darf nicht eine Frage parteipolitischer Kalküle oder wahltaktischer Mehrheitskonstellationen oder Farbkonstellationen sein, sondern muss langfristig sein, muss über Jahrzehnte, im Idealfall über Jahrhunderte ja gestaltet werden und darf sich nicht an der nächsten Bundestagswahl, geschweige denn an der nächsten Landtags- oder Kommunalwahl orientieren. In der Branche gab es viele Kollegen, die ganz knallhart auf Schwarz-Gelb damals gesetzt haben, als es Schwarz-Gelb noch nicht gab. Nach dem Motto, Schwarz-Gelb wird den Kernenergieausstieg rückgängig machen. Und meine Auffassung war die zu sagen, ja, aber wie stellen wir uns das denn vor? Dann 4 oder 8 Jahre Schwarz-Gelb raus aus dem Ausstieg. Danach kommt aber irgendwann wieder eine andere Regierung. Wir leben ja in einer Demokratie, die auch vom politischen Wechsel lebt. Und dann gibt es den Ausstieg aus dem Ausstieg und dann den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg. Und deshalb war mein Vorschlag schon vor knapp 5 Jahren, den Kernenergieausstieg als Ziel in der Verfassung festzuschreiben, damit man es ein für alle Mal aus Wahlkämpfen und aus der Kurzfristigkeit rausnimmt und dann die Modalitäten dieses Kernenergieausstiegs von wissenschaftlichen Erkenntnissen abhängig zu machen, nämlich über die Frage, wie können wir Klimawandel am besten bekämpfen, wie schnell können wir erneuerbare Energien ausbauen, wie schnell können wir Stromnetze anpassungsfähiger und flexibler gestalten.
Ne, die Frage ist ja nur, haben Sie Ihren Konzern dann eben auch so ausgerichtet? Also Ihr Nachfolger als Vorstandschef, Hans-Peter Willis, hat offenbar ganz große Schwierigkeiten, also vom Atomkonzern zu einem Konzern zu kommen, der auf erneuerbare Energien stärker baut.
Also in die Amtszeit von Herrn Willis fällt die Einweihung und Inbetriebnahme des größten Laufwasserkraftwerkes in Deutschland, die während meiner Amtszeit beschlossen und entschieden wurde.
Rheinfelden.
In meiner Amtszeit haben wir wichtige Beschlüsse gefasst zu den Themen dezentrale Energieversorgung, erneuerbare Energien. Wir waren innovativ in ganz spannenden Themenfeldern Technik bis hin zu vernetzten Energiestädten der Zukunft. Wir waren bei den Partnern für Innovation aktiv. Also ich kann sagen, während meiner Amtszeit haben wir alles nur Erdenkliche unternommen, dem, was übergeordnete Idee und Leitlinie war, auch durch konkrete Beschlüsse Rechnung zu tragen. Dass man nicht von heute auf morgen ohne Grund und ohne Anlass aus der Kernenergie aussteigen konnte, das war vollkommen klar. Denn ich sage Ihnen ganz deutlich, wenn jemand auf die Idee käme, ohne Grund und Anlass ein Kraftwerk stillzulegen, dann würde er sich erstmal Schadensersatzklagen von Aktionären gegenüber sehen. Denn jeder Vorstand in Deutschland ist ja auch dem Handelsgesetz und dem Aktiengesetz verpflichtet. Aber ich kann ganz klar sagen, sowohl was erneuerbare als auch dezentrale Erzeugungsformen als auch Innovationsanstrengungen angeht, haben wir sehr, sehr viel getan. Und ich glaube im Übrigen, um vielleicht diesen Gedanken nochmal zu Ende zu fassen, wenn damals die Branche meinem Vorschlag gefolgt wäre und man die Politik hätte überzeugen können, einen solchen Ausstieg aus der Kernenergie mit der entsprechenden wissenschaftlichen Begleitung der Modalitäten der Umsetzung im Grundgesetz festzuschreiben, dann hätte die Branche ganz viele Sorgen nicht, die sie heute hat. Sie würde um viele Milliarden besser dastehen. Und im Übrigen hätten wir viele politische Friktionen nicht mehr haben müssen, die wir so gehabt haben.
Herr Professor Klaassen, wir waren jetzt bei so taktischen Ausrichtungen der Konzerne. Das eine ist eben das Thema Atom und das andere ist das Thema fossile Großkraftwerke. Sie haben ja gesagt, Sie haben schon angefangen, auf dezentrale Kraftwerke oder dezentrale Stromerzeugung zu setzen. Auch da sind offenbar die Konzerne zu spät gekommen, obwohl die Politik doch eigentlich durch ihre Förderung schon in diese Richtung gegangen ist.
Also, dass man große Kraftwerke zunächst in einer Industriegesellschaft, die ja von ihrer industriellen Stärke lebt, auch weiter braucht, steht außer Frage.
Na klar, ein Windpark ist ja auch ein Großkraftwerk.
Also wir brauchen schon irgendwo eine Skalierungsfähigkeit und wir müssen mal eins sehen, dass es uns so gut geht, wie es uns geht als Volkswirtschaft, hat mit 2 Dingen zu tun. Nämlich mit den herausragend qualifizierten Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die wir haben, und mit der herausragenden industriellen Infrastruktur. Es geht uns nicht deshalb so gut, weil wir etwa so gut regiert würden oder weil wir nun an der Spitze der Konzerne intelligentere Menschen hätten, als das in anderen Ländern der Fall ist, sondern wir haben eine herausragend qualifizierte Gesamtbevölkerung und Gesamtbelegschaft und wir haben eine ganz außergewöhnliche industrielle Infrastruktur. Und in dem Rahmen müssen wir auch schon morgen noch in der Lage sein, eine große Fabrik zu betreiben. Also um das mal ein wenig überspitzt und plakativ zu formulieren, in einem Land, das von seiner Prädestination für Sonnenenergie in etwa so geeignet und von der Natur so gesegnet ist wie Alaska, werden wir Stahlwerke, Aluminiumwerke, Automobilfabriken nicht betreiben können, jedenfalls kurz- und mittelfristig nicht betreiben können, indem wir ein paar Sonnenkollektoren aufs Dach schrauben. Und insofern ist es schon wichtig, bei allem ausdrücklichen Respekt für die Solarenergie, derer ich immer ein Freund war und nach wie vor bin, ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, dass die Energieversorgung eben auch industrielle Versorgung im Großmaßstab muss leisten können und auch skalierbar sein können muss.
Ein Wort noch zu den Fehlern der Vergangenheit. Das betrifft jetzt RWE und E.ON. Die haben eher in Windparks in Großbritannien investiert als in Deutschland. Wissen Sie warum?
Ich werde Entscheidungen von mir ausdrücklich respektierter ehemaliger Wettbewerber hier nicht kommentieren. Ich denke, dass die Windenergie im Offshore-Bereich in der Tat eines der größten Potenziale ist, die wir haben. Abseits der Küste draußen. Dass auch im Kontext der Energiewende dieses Potenzial eines der naheliegendsten, vielleicht das naheliegendste ist, das wir erschließen müssen. Man muss aber auch sehen, das ist noch eine sehr, sehr anstrengende Aufgabe. In der Nordsee haben wir im Moment etwa 3 bis 4 Gigawatt installiert. Es soll bis 2020 auf etwa 37 Gigawatt ansteigen, also etwa eine Verzehnfachung werden. Und da sind viele logistische Themen, die da dranhängen, von Spezialreedereien, von Spezialschiffen selbstverständlich bis hin zu den Fundamenten, bis hin zur Telemetrie, ist das eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und ich bin sehr dafür, das mit Nachdruck in Angriff zu nehmen, es mit Nachdruck zu betreiben. Aber ich bin auch sehr dafür, vorausschauend zu handeln und erstmal die empirische Verprobung abzuwarten, ob das in diesem Großmaßstab alles funktionieren wird. Was ich sagen will ist, Energiewende, um draußen auf hoher See deutlich mehr Windenergie zu generieren, ja, aber nicht von Projekten abhängig machen, deren Umsetzung noch nicht endgültig sichergestellt ist.
Da sind die Geldgeber im Moment recht zögerlich. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich meine, da gibt es so einen Hedgefonds, Blackstone zum Beispiel, investiert in einen Windpark in der Nordsee, aber so im deutschen Bereich halten sich viele zurück. Warum?
Also wir reden ja, wenn wir über diese 37 Gigawatt in Summe reden, über geschätzte Investitionsvolumina von 120 Milliarden Euro. Nochmal, ich glaube, dieses Potenzial ist gewaltig. Ich glaube auch, man kann es erschließen. Aber man muss eben auch die Investoren verstehen. Ein Investor will ja immer sehen, wie sich Dinge realisieren, wie sie Stück für Stück an Planungssicherheit, an Robustheit in der Planung gewinnen. Und ich glaube, das Problem mit dem Offshore-Wind ist im Moment, dass wir unser ganzes Denken sehr, sehr stark schon davon abhängig machen und schon unterstellen, auch für unsere Energiewende, diese 37 Gigawatt seien schon per 2020 installiert. Aber das sind sie eben noch nicht. Da liegen noch 8 außerordentlich anspruchsvolle Jahre dazwischen. Und der ein oder andere Investor möchte eben ein hohes Ausmaß an Planungssicherheit haben. Und ich glaube, wenn die nächsten Projekte, die jetzt kommen, erfolgreich umgesetzt worden sein sollten, dann wird sich auch ein ganz großes Momentum ergeben können, dass sich dann der Prozess deutlich beschleunigt. Aber dass man erst auf entsprechende Referenzprojekte wartet, bevor man dann die Ressourcen, die man einsetzt, verzehn- oder verhundertfacht, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache.
Herr Professor Klaassen, es geht ja darum, dass die früher stärksten Konzerne Deutschlands, also ich meine die Stromkonzerne, die hat man als Witwen- und Waisenpapiere bezeichnet, deren Aktien, dass die jetzt durch den Atomausstieg natürlich geschwächt werden. Und die Frage ist, ökonomisch schaffen wir die Energiewende mit geschwächten Konzernen?
Also ich will mir nicht vorstellen, dass die Konzerne geschwächt oder gar schwach seien. Ich will mir schon wünschen, dass wir auch heute noch starke Energiekonzerne haben, die eine hohe Gestaltungskraft haben und auch haben müssen.
Ja, zumindest schmeißt es einen Haufen Leute raus.
Ich habe ja vorhin gesagt, Sie zahlen im Moment einen Preis nach meinem persönlichen Empfinden für Ihr eigenes politisches Taktieren. Und leider müssen hier zum Teil auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Preis für frühere Fehlentscheidungen von Management im Einzelfall bezahlen, ohne jetzt im Einzelfall bewerten zu wollen, wer dafür die Verantwortung trägt. Da haben Sie recht. Aber wir werden auch weiterhin große Konzerne brauchen. Wir werden aber erleben, der Trend zur Dezentralisierung ist nicht aufzuhalten. Und eigentlich erleben wir doch etwas völlig Normales in der Energiewirtschaft. Wir erleben jetzt wirklich den Übergang in eine innovationsgetriebene und wettbewerbsgetriebene Wirtschaftsstruktur. Und das ist der Normalzustand. Wir hatten Jahrzehnte in der Energiewirtschaft einen Ausnahmezustand, nämlich den Ausnahmezustand mangelnden Wettbewerbs und den Ausnahmezustand mangelnder Innovations- und Technologieorientierung im Wettbewerbsmodell. Denn das Geschäftsmodell, mal überspitzt ausgedrückt, sah bei vielen lange wie folgt aus: infrastrukturelle Macht, die sich selbst perpetuiert, die sich selbst fortschreibt durch Netze und Kraftwerke. Und jetzt haben wir den Übergang in die Wettbewerbswirtschaft, Wettbewerb um Technologie und mit Technologie, Wettbewerb um Innovation und mit Innovation und Wettbewerb um Kunden. Und dass in dieser Welt das ein bisschen schwieriger wird, ist klar. Aber nochmal, wir haben jetzt nicht den Übergang in den Ausnahmezustand, sondern wir haben jetzt eigentlich Schritt für Schritt den Übergang vom Ausnahmezustand zum Sollzustand einer Wettbewerbsbranche.
Das ist mir noch nicht ganz klar. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, diesen Umbau schaffen wir eigentlich ja nur durch Subventionen, egal wie. Also dass jeder jetzt 3,5 Cent nach dem erneuerbare Energiengesetz EEG auf den Strompreis draufzahlt, ist ja schon mal so ein Punkt. Es gab Leute, die gesagt haben, wir gehen jetzt über in den staatsökologischen Kapitalismus.
Die Energiewende, so wie sie bisher angedacht ist, wird den Strompreis nach meiner ganz festen Überzeugung verteuern und möglicherweise wird sie ihn sogar dramatisch verteuern. Das ist richtig. Und ich glaube, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wenn ein Volk sich entscheidet, so wie wir, aus der Kernenergie aussteigen zu wollen, ist das völlig respektabel. Dieses Recht hat das deutsche Volk zu sagen, wir wollen aus der Kernenergie raus. Und wir haben auch ein Recht als Volk, als politisches System zu sagen, wir wollen eine Energiewende. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass man den Menschen aber auch sagt, was das in allen Einzelheiten bedeutet. Es bedeutet zum Beispiel weniger schnelle Fortschritte beim Klimaschutz. Bemerkenswerterweise hat gerade die grün-rote Regierung in Baden-Württemberg hier ja mit einer der Lebenslügen gebrochen, in denen wir uns bewegen, und hat vor wenigen Tagen die CO2-Senkungsziele, das heißt, wenn Sie so wollen, die Klimaschutzziele, abgemildert und abgeschwächt, jedenfalls kurz- und mittelfristig, weil sie eingeräumt hat, dadurch, dass jetzt durch den Kernenergieausstieg auch wieder mehr fossile Kraftwerke zum Einsatz kommen, würde man die CO2-Minderungsziele kurz- und mittelfristig nicht so erreichen können wie festgeschrieben. Zweites Beispiel, der Strompreis. Es ist doch vollkommen offenkundig, dass zumindest ein Teil der erneuerbaren Energien, zumindest bei uns in unseren Breitegraden, teurer sind, jedenfalls kurz- und mittelfristig, als die konventionellen Erzeugungsformen. Das ist nun mal so. Als die Quarzuhren in den Markt kamen, waren sie auch teurer als eine mechanische Uhr, obwohl sie heute viel billiger sind. Und wir müssen damit leben, dass die Energiewende, so wie wir sie jetzt definiert haben, zu Preissteigerungen führen kann und voraussichtlich auch wird und unsere Anstrengungen im Klimaschutz kurz- und mittelfristig erstmal abschwächt und verlangsamt. Und das muss man den Menschen auch ehrlich sagen können. Und ich darf Ihnen sagen, wir haben aus den USA gehört, wie immer man das bewerten mag, und nochmal, ich bin kein Kernenergiefetischist, aber wir haben aus den USA gehört, dort sind zwei neue Atomreaktoren offenbar genehmigt worden. Es wird von 14 Milliarden Dollar Investitionen gesprochen, von 25.000 Arbeitsplätzen. Und am selben Tag lauteten bei uns Schlagzeilen in angesehenen Zeitungen: In Deutschland wird der Strom knapp, Stromversorger werfen Reservekraftwerke an, Netzbetreiber zapfen Notreserve an. Und ich sage hier auch mal ein bisschen überspitzt, wenn Energiewende bei uns am Ende heißt, dass die letzten Dreckschleudern wieder ans Netz gehen, damit der Klimaschutz dann vollends konterkariert wird, dann habe ich Energiewende irgendwo falsch verstanden.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Dr. Utz Claßen, der ehemalige Vorstandschef des Energieversorgers Energie Baden-Württemberg. Herr Professor Claßen, ich will dabei bleiben und das noch bekräftigen. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung hat prognostiziert, Annahme, erstens, der Stromverbrauch wird pro Jahr weiter steigen, 0,7% Wachstum jedes Jahr. Annahme zweitens, der Ausbau der Erneuerbaren gelingt bis 2020, Anteil auf 27% des Stromverbrauchs. Auch dann wird der Anteil oder gerade dann eben wegen des Ausstiegs aus der Kernenergie der fossilen Stromerzeugung deutlich zunehmen. Wie bewerten Sie das? Was bedeutet
das? Das ist Mathematik zweite Grundschulklasse. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir in der Politik, in der großen Politik mittlerweile die Gesetze von Physik und Mathematik über den Haufen werfen wollen. Oder ob wir zumindest einzelne Grundrechenarten in ihrer Gültigkeit noch respektieren. Eine Tatsache ist, eine unumstößliche Tatsache, dass bisher, ob das richtig war oder falsch, ein ganz wichtiger Teil unserer Stromversorgung aus der Kernenergie kam. Ich glaube, das ist unstreitig. So unstreitig ist, dass es jetzt Beschlüsse gibt, dort beschleunigt auszusteigen und ein Teil der Kraftwerke ja auch schon nicht mehr am Netz ist. Das heißt, wir haben eine Lücke. Es ist vollkommen unstreitig, dass diese Lücke nicht von heute auf morgen von erneuerbaren Energien geschlossen werden kann und schon gar nicht zu 100% und schon gar nicht kostenneutral bei demselben Kosten- oder Preisniveau. Und das heißt, ein Teil dieser Lücke, wie auch immer groß dieser Teil sein mag, wird durch Gas- und oder Kohlekraftwerke zu schließen sein. Das heißt, wir haben mehr CO2-Ausstoß. Und ich hätte mir schon eines gewünscht. Vor wenigen Jahren war das Top-Ziel der deutschen Energiepolitik Klimaschutz und CO2-Senkung. Zu Recht. Nach Fukushima ist das Top-Ziel geworden der Kernenergieausstieg. Das ist zu respektieren. Aber man hätte wenigstens die Ehrlichkeit haben sollen zu sagen, unser bisheriges Ziel Klimaschutz werden wir in dem Maße kurzfristig und mittelfristig dann nicht mehr umsetzen können. Und ich sage nochmal, ich finde bemerkenswert, dass eine grün-rote Landesregierung nach meinem Kenntnisstand eine der ersten in diesem Land gewesen ist, die das vor einigen Tagen im Grunde expressis verbis eingeräumt hat, indem sie gesagt hat, die CO2-Senkungsziele kurz- und mittelfristiger Natur werden jetzt abgemildert und abgeschwächt werden müssen.
Also wenn wir zubauen erneuerbare Energien, dann müssen wir die auch immer abpuffern. Also es gibt zweimal im Jahr etwa für 10 Tage Flaute auf See. Fritz Fahrenhold hat das in seinem Buch Kalte Sonne gerade so geschrieben. Und er muss es ja wissen, er ist bei RWE schließlich für die Windanlagen zuständig. Und das muss man irgendwie abpuffern. Auch Photovoltaik. Ich meine, jetzt haben wir Glück gehabt. Also es hat einen anderen Winter gegeben, da hat so viel geschneit. Da haben die bayerischen Bauern angefangen, mit Heizlüftern die Dächer freizukriegen, damit die Anlagen wieder Strom liefern. Sind denn diese Kraftwerke dann überhaupt wirtschaftlich zu betreiben?
Ich glaube, dass wenn man den Zeitungen Glauben schenkt, ja die Branche selber eingeräumt hat oder wichtige Branchenvertreter, dass einzelne dieser Kraftwerke im Moment nicht profitabel zu betreiben sind. Aber ich glaube, wir müssen dort auch unterscheiden. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Abpuffern von Sondersituationen und Extremsituationen und andererseits dem Sachverhalt, dass aber ganz grundsätzlich ein Teil der planerisch verbrauchten Energiemenge, die wir im Jahr erzeugen müssen, eben in Zukunft zusätzlich durch fossile Kraftwerke, nämlich Gaskraftwerke und oder Kohlekraftwerke, wird erzeugt werden müssen. Auch da, Herr Kahle, kann man natürlich Fortschritte machen in der Effizienz. Beispielsweise bei den Kohlekraftwerken gibt es ja zwei mögliche Ansätze. Den Ansatz deutlich erhöhter Wirkungsgrade oder auch den Ansatz der CO2-Abscheidung, den ich persönlich sehr vorsichtig sehe. Aber nehmen wir an, die erhöhten Wirkungsgrade. Es muss uns klar sein, man kann auch Klimaschutz betreiben, indem man ein älteres Kohlekraftwerk durch ein neueres Kohlekraftwerk ersetzt, indem man deutlich niedrigere Emissionen und oder deutlich höhere Wirkungsgrade erzielen kann. Aber das Kernthema, was mich ärgert, ist, dass man nicht offen über diese Dinge redet. Es gibt ein gewisses Spannungsfeld zwischen Kernenergieausstieg und Klimaschutz, weil die Kernenergie eben weitestgehend CO2-frei ist. Das sollte man viel offener ansprechen. Da kann man doch auch ganz ehrlich mit umgehen. Und was mich auch ärgert, ist die Art und Weise, wie diese Energiewende entschieden worden ist. Denn ich hätte mir gewünscht, dass bevor man weitreichende Entscheidungen für Jahre, Jahrzehnte und möglicherweise Jahrhunderte trifft, man erstmal alle Folgewirkungen sauber analysiert und man solche Beschlüsse nicht an der zufälligen Situation der nächsten Landtagswahl damals in Baden-Württemberg festmacht. Und ich will ein letztes dazu sagen, auf welchem Diskursniveau wir uns hier offensichtlich befinden. Als ich hier zu dem Interview angereist bin mit Ihnen, mit dem Flugzeug, und als ich am Flughafen Tegel ankam, begrüßten mich zwei Leuchtreklamen. Und auf der einen stand Kraftwerke, Fragezeichen, ja bitte, Ausrufezeichen. Und auf dem anderen stand Stromnetze, ja bitte. Ich habe das erst gar nicht glauben können, dass jemand da solche Trivialbotschaften hinhängt, und habe dann genauer hingeschaut, von wem das ist, und musste feststellen, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Und ich sage Ihnen hier, ich habe mich als deutscher Staatsbürger geschämt, für was für einen Scheiß wir allem anscheinend nach Geld ausgeben. Wenn wir es schon nötig haben, Leuchtreklamen aufzuhängen, Kraftwerke ja bitte, Stromnetze ja bitte, dann frage ich mich, auf welchem Diskursniveau sind wir angekommen? Sie werden auch als Gesundheitsministerin oder als Gesundheitsminister nicht die Menschen zu einem gesunden Lebenswandel gewinnen können, indem Sie da Leuchtreklamen hinhängen, essen ja bitte, trinken ja bitte, schlafen ja bitte, Sex ja bitte. Das ist doch Unsinn. Man muss ja schon ein Diskursniveau haben, wo man die Menschen auch mitnimmt. Und wir sollten nicht so tun, als wären unsere Staatsbürgerinnen und Staatsbürger blöd.
Herr Professor Klaassen, jetzt reden wir mal ein bisschen über erneuerbare Energien. Photovoltaikanlagen. In Deutschland steht mehr als die Hälfte der Weltkapazität an Photovoltaikanlagen. Die Zusagen für die Einspeisevergütung für die nächsten 20 Jahre belaufen sich auf über 100 Milliarden Euro. Und die Photovoltaik trägt allenfalls 3,5% zur Stromerzeugung bei. Also sind da in den letzten Jahren auch falsche politische Entscheidungen getroffen worden? Hätte man das ganze Geld zum Beispiel in Windenergie investiert, wären wir heute schon weiter.
Also erstmal grundsätzlich im globalen Maßstab ist die Solarenergie, die Sonnenenergie das mit Abstand größte Potenzial, was wir überhaupt haben.
Das kann man ja auch anders machen. Solarthermische Kraftwerke, Sie waren ja mal Chef von so einer Firma.
Und beispielsweise
deshalb gibt's ja zum Beispiel das Projekt Desertec in der Wüste.
Also ich finde das Projekt Desertec nach wie vor hochspannend und ich halte nach wie vor die Potenziale für die solarthermische Stromerzeugung für außerordentlich attraktiv. Also die Sonnenenergie, die Solarenergie stellt ein riesiges Potenzial dar. Dass eine technologieorientierte Volkswirtschaft wie Deutschland in einem solchen Themenfeld eine ganz wichtige Position einnehmen möchte, ist auch richtig. Und ich glaube, entscheidend ist aber, dass wir nicht mit Subventionen Milliardäre schaffen, Subventionsmilliardäre, dass wir nicht mit Subventionen den Technologiefortschritt verlangsamen, sondern dass Subventionen oder staatliche Impulse, die ja durchaus richtig und wichtig sind und auch sein können, so gestaltet sind, dass sie eben den technologischen Fortschritt vergrößern, dass sie Anreize für den technologischen Fortschritt schaffen und nicht Anreize schaffen, erstmal, ich sag mal, Subventionsstrukturen auszuschöpfen, ohne die Frage, wo und wie sich der technologische Fortschritt gestaltet. Ich kann und will hier im Detail jetzt nicht die Details der deutschen Förderlandschaft für die Solarenergie bewerten. Im Grunde halte ich es für respektabel, wenn der Staat Anreize gibt für solche technologischen Entwicklungsfelder, aber eben wichtig ist, dass sie so ausgestaltet sein müssen, dass sie auch wirklich innovationsfördernd sind und nicht langfristig sogar innovationshemmend.
Herr Professor Klaassen, Sie haben die Werbung der Bundesregierung angesprochen für den Netzausbau. Da gibt es viele Bürgerproteste und das ist wirklich ein Riesenpunkt bei der ganzen Energiewende. Zum Beispiel sagt Tenet, also das ist ein Netzbetreiber, wir können gar nicht mehr Windkraftwerke aus der Nordsee anschließen an das Netz. Das schaffen wir weder personell noch finanziell. Und an Land ist es ja auch schwierig. Also das Netz muss ausgebaut werden. Das ist 30 bis 40 Jahre alt in Europa. Aber 4000 Kilometer, sagt die DENA, die Deutsche Netzagentur, für die Überlandleitungen. Und dann kommen ja noch die Verteilnetze dazu. Das sind 380.000 Kilometer, die da neu gebaut werden sollen oder erneuert werden müssen, erweitert werden müssen. Wie ist das zu schaffen?
Das Problem ist wirklich groß, denn es ist ein technisches Problem. Es ist ein finanzielles Problem, weil Riesenressourcen gefragt sind. Und es ist ein Problem der Akzeptanz in der Bevölkerung. Und ich habe unlängst mit dem Vertreter einer wichtigen Netzbetreibergesellschaft in unserem Land gemeinsam an einer Veranstaltung mitgewirkt. Und der war sehr, sehr besorgt. Der hat sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass viele der Fragen, die wir im politischen Raum schon als quasi gelöst betrachten, noch lange nicht gelöst sind. Wir wissen auch, dass die Menschen vor Ort mitunter ganz andere Vorstellungen haben als das, was aus der großen Politik herauskommt. Und es muss uns klar sein, dass hier im Grunde eine Revolution der Höchstspannungs- und Verteilstrukturen erforderlich ist, wenn wir diesen gewaltigen Aufgaben gerecht werden wollen. Und wir brauchen dann flexible Netze, sehr viel flexiblere Netze, als wir sie heute haben. Und am Ende könnte die Perspektive sogar sein, selbst lernende Netze zu haben. Ich finde das ein ganz faszinierendes Themengebiet. Ich finde auch ganz richtig und wichtig, dass man sich da sehr stark drauf konzentriert. Aber wiederum, wir dürfen unsere Energiepolitik nicht von Ergebnissen abhängig machen, die wir noch nicht erzielt haben. Und ein bisschen, wie wir im Moment in der Energiepolitik arbeiten, ist so, als wenn der FC Bayern München für seine Budgetplanung der nächsten 20 Jahre schon den Champions-League-Sieg in den Jahren 2012 bis 2014 als sicher voraussetzt. Ich gönne den Bayern, dass sie das erreichen, aber Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wären nicht so unvorsichtig, schon Ergebnisse, die noch nicht eingefahren sind, als Grundlage für zukünftige Planungen zu betrachten?
Ja, es gibt dafür, für diese Schwierigkeiten beim Netzausbau, ja nicht nur die Schwierigkeiten, dass Bürger protestieren, sondern auch technische. Also die Tatsache, dass der niedersächsische Ministerpräsident da letzte Woche hier gesagt, da haben Landkreise eben einfach Erdverkabelung angeordnet. Na prima, es weiß nur keiner, was passiert, wenn man eine 380 Kilovolt-Leitung unter die Erde buddelt. In Berlin gibt es eine, aber da ist so ein Tunnel und da hängt die gewissermaßen drin. Also kein Mensch weiß, wie das funktionieren soll, in welchem Ausmaß man die Verteilnetze ausbauen muss, weil die waren eben eigentlich, also die zu den Häusern gehen, die waren ja dafür gedacht, eben zu verteilen und nicht erzeugten Strom zurückzuleiten auf die Autobahnen.
Herr Kahle, die hohe Versorgungssicherheit, die wir in Deutschland historisch in den letzten Jahrzehnten gehabt haben und die unter allen Flächenländern, unter allen industrialisierten Flächenländern der Welt nahezu einzigartig ist. Frankreich ist noch ein Land, was wie wir in der Weltspitzengruppe sind, aber unsere Versorgungssicherheit ist herausragend gewesen. Warum? Weil wir die Kraftwerke relativ gut über das Land verteilt haben, weil nicht alle Kraftwerke an einer Seite des Landes stehen, weil die Geografie des Landes das ermöglicht hat, weil wir nicht nur sternförmige, sondern auch zirkuläre Stromnetze haben und weil wir auch unterschiedliche Versorgungsgebiete haben, die sich wechselseitig abgepuffert haben. Deshalb haben wir solche Blackout-Situationen, wie man sie ja sogar aus den USA oder auch aus Italien kennt, seltener gehabt. Wenn der Strom immer schwerpunktmäßig vom Norden Richtung Süden, von der Nordsee Richtung Süden kommt, ist eine vollkommen andere Situation, als wir sie in den letzten Jahrzehnten hatten. Man kann das alles leisten, aber nochmal, das kostet sehr viel Geld und das kostet auch sehr viel technologische Abpufferung, Erprobung, Verifizierung, Validierung. Und ich kann Ihnen sagen, die wirklichen technologischen Experten, die da vor Ort dran sind, das habe ich mir neulich nochmal auch erläutern lassen von Einzelnen, die haben da mitunter noch sehr viel größere Sorgen, als ich sie hier im Moment zum Ausdruck bringen kann.
Kommen wir zum Fazit, Herr Professor Klaassen. Die SPD hat kürzlich auf ihrer Klausur schon befürchtet, jetzt mal angenommen, sie würden nächstes Jahr eine rot-grüne Bundesregierung führen, dass sie dann gezwungen wären, die Kernkraftwerke rechtlich eben doch wieder anzuwerfen, also sprich eine Laufzeitverlängerung zu beschließen, weil das eben alles mit der Energiewende nicht schnell genug geht. Kommt die Atomkraft womöglich zurück?
Ich glaube, darüber sollten wir jetzt nicht spekulieren. Das führt niemanden weiter. Wir haben in diesem Land gesehen, dass schwierige Sozialreformen offensichtlich nur ein sozialdemokratischer Kanzler hat leisten können, der das am Ende auch mit dem Amtsverlust bezahlt hat. Und möglicherweise werden wir eine Rückkehr in die vollständige Rationalität der Energiepolitik nur erreichen können unter Beteiligung der Grünen, in welcher Form auch immer, weil die Grünen eben hier ideologisch nicht im Verdacht stehen, der ein oder anderen Energieform im konventionellen Bereich übermäßig zugetan zu sein. Wir erleben das ja jetzt schon ein Stück weit, ich habe es vorhin angesprochen, in Baden-Württemberg. Ich kann nur sagen, im Moment ist das Ausmaß der Irrationalität im Grunde nicht mehr zu ertragen. Im Moment geben wir uns der Lebenslüge hin, wir könnten den Kernenergieausstieg quasi kostenneutral und klimaneutral bewerkstelligen. Das wird nicht gehen. Ja, insofern ist zu hoffen, dass die Rationalität in die Energiepolitik zurückkommt. Die Bevölkerung hat darauf ein Anrecht. Die Bevölkerung ist viel klüger, als die Politiker meinen.
Aber was heißt denn Rationalität, also wenn wir beim Fazit sind? Also das heißt doch im Grunde, wir brauchen Zeit. Erstens, wer gibt das öffentlich zu? Und wie soll das begründet werden, wenn alle so eine wahnsinnige Angst vor dem Klimawandel haben?
Rationalität heißt, dass man den Menschen ganz klar sagt, der Kernenergieausstieg, der völlig respektabel ist, den wir wollen, der Kernenergieausstieg wird Geld kosten. Der Kernenergieausstieg wird öffentliche Gelder kosten vom Steuerzahler. Der Kernenergieausstieg wird die Strompreise erhöhen, jedenfalls kurz- und mittelfristig. Am Ende zahlt also in zweifacher Hinsicht der Bürger den Preis. Wenn er das will, ist das ja auch okay. Und der Kernenergieausstieg wird kurz- und mittelfristig zu mehr CO2-Ausstoß führen, als wir ihn alternativ hätten haben können. Und das heißt, unsere Anstrengungen im Klimawandel werden zurückgeworfen. Und das wiederum heißt, offensichtlich das politische Ziel Kernenergieausstieg hat das politische Ziel Klimaschutz als das Oberziel der Energiepolitik abgelöst. Wenn das so ist, ist es gut und respektabel. Dann soll man es aber bitte auch ehrlich sagen.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute der ehemalige Vorstandsvorsitzende des Energieversorgers NBW, Professor Dr. Utz Klaassen. Zuletzt schrieb er einen Roman, Atomblut, Thema Energiewende, erschienen bei Econ. Nächste Woche der gar nicht kühle aus dem hohen Norden. Mein Gast wird sein Thorsten Albig, der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Für heute, danke, dass wir uns zugehört haben.